Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer und wüste Beschuldigungen von Bernd Schwickerath, die gehen natürlich auch immer. Ja, er hätte irgendwas in Casinos verzockt oder sonst was oder versucht, dieses Crowdfunding.
Also habe ich das verstanden?
Ja, Crowdfunding zu vermehren. Nix, gibt ja gar keinen Grund. Läuft ja auch so wunderbar, oder?
Also. Ich habe jetzt ehrlich gesagt ein paar Tage nicht geguckt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es schlechter geworden ist.
Nee, also wir steuern den Mindestbetrag dafür, dass unser WM-Podcast dann auch zu den Männern dann auch stattfindet. Auf den steuern wir gut zu und das wird auf jeden Fall klappen. Ich habe richtig Bock drauf und natürlich sprechen wir auch über die Frauen hier in diesem Podcast. Da läuft die Weltmeisterschaft schon in den 10 Minuten. Die kriegt ihr ja jetzt alle, egal ob ihr supportet oder nicht, bis zum Ende des Turniers bei den Frauen kriegt ihr die. Also ich glaube, da kann sich keiner beklagen. Auch nicht mal der Schwickerath, der beklagt sich ja gerne. Aber
nee, überhaupt nicht. Das kann man gerne so machen.
Dann lass doch gleich mal mit den Frauen anfangen, oder? Wir wollen natürlich auch auf die Männer schauen, denn der erste Kader ist bekannt gegeben worden. Es hat heute einen Call gegeben, wie man das, also Bernd sagt immer Call dazu, ein Presse.
Call. Eine Medienrunde.
Eine Medienrunde, genau. Schwickerath natürlich mit dabei. Ich habe die Aufnahme mitlaufen lassen, damit wir das auch einbauen können. Mit Christian Künast und Terrell Kreis. Natürlich auch zum Thema Frauennationalmannschaft mit dem Sportdirektor des DEB, Künast. Und dann aber auch zur ersten Phase der Vorbereitung auf die WM der Männer. Das dann später Thema. Fangen wir mit den Frauen an. Bernd, dein Eindruck von diesem Spiel. 5-1 gegen Dänemark. Auftakt gelungen. Ich bin euphorisch, war ein gutes Spiel. Auch nicht jetzt, nicht über 60 Minuten, aber natürlich bin ich, weil ich es auch kommentiert habe, bin ich da schon eher euphorisch. Da habe ich viel gesehen, was mir gefallen hat.
Ja, habe ich auch gesehen. Vor allen Dingen fand ich die sehr dominant, wenn wir überlegen, wie die letzten Spiele so gegen Dänemark liefen, sei es irgendwie beim Deutschlandcup, sei es natürlich dieses schon oft zitierte 2022er 0,1-Sekunden-Spiel. Dafür fand ich, Deutschland hat einen großen Schritt nach vorne gemacht und die Dänen eher nicht. Was mir aber nicht sehr gut gefallen hat, war, es hat mir ein Stück weit der Weg zum Tor oder der Zug zum Tor gefehlt, gerade in Überzahl. Im zweiten Drittel hatte die deutsche Mannschaft ja irgendwie 4 Überzahlspiele innerhalb von 15 Minuten oder sowas. Die waren ja permanent in Überzahl und da haben sie fast nur von der Blauen geschossen. Das fand ich ein bisschen einfallslos, ehrlich gesagt. Dann kam ja Laura Kluge noch mit dem schönen Schlagschuss. Der war eben nicht von der Blauen, der war so ein Stück, sagen wir mal, zwischen Bullikreis und Tor. Da ist ja auch das 2-0 gefallen und dann hast du schon gemerkt, so, jetzt ist das Selbstvertrauen da, am Ende sind ja dann noch mehr Tore gefallen und sowas. War ein souveräner Sieg, ein verdienter Sieg, aber ich finde, aus dieser Dominanz, gerade in den ersten beiden Dritteln, hätte man ein bisschen mehr machen können als ein 2-0 mit jeweils 2 späten Toren, 1 in Über, 1 in Unterzahl.
Das ist die nüchterne Einordnung von Bernd Schwickerath.
Das ist ja Wahnsinn von mir hier.
Ich bin da auch voll bei dir, ich habe es ja auch angesprochen im Kommentar, dafür, dass du so dominierst und so viel Scheibenbesitz hast, hättest du dir mehr klare Chancen herausspielen können, aber am Ende musst du auch sagen, 5 Tore gemacht, gut, das hinten raus war ein Empty Net Goal. Aber du machst die 5 Tore und das war ja gerade in den vergangenen Monaten, also wenn wir zurückgehen bis zum Deutschlandcup, vielleicht sogar noch weiter, bei der Weltmeisterschaft nicht, aber bis zum Deutschlandcup war das Thema, sie schießen einfach zu wenig Tore, sowohl in den Tests als auch eben, ja, bei den Turnieren hätte ich jetzt befürchtet, aber es sind 5 Buden gegen eine Mannschaft, die du natürlich hinter dir lassen musst, die natürlich ein Abstiegskandidat ist, aber du machst auf jeden Fall die 5 Buden, das ist schon mal positiv.
Ja, aber allerdings auch eine Mannschaft, wie du ja gestern im Kommentar mehrmals gesagt hast, aus der sehr viele Spielerinnen in Schweden spielen, in der wirklich starken Liga, die stärker ist als die Bundesliga. Also natürlich ist jetzt nicht die komplette dänische Mannschaft da, aber grundsätzlich ist das jetzt ja keine Mannschaft, wo du sagst, ja gut, das war jetzt irgendwie so ein Pflichtsieg. Also es war für die Tabelle natürlich ein Pflichtsieg, wenn du unter die ersten 3 kommen willst, um ins Viertelfinale zu gelangen. Aber ein 5-1 hätte ich ehrlich gesagt vorher jetzt nicht zwingend erwartet.
Nee, aber da kommen wir gleich zum nächsten Punkt, dass, glaube ich, Deutschland jetzt mittlerweile, was die Tiefe anbelangt, echt ganz gut aufgestellt ist. Also bei den Däninnen, du hattest mit der Nicoline Jensen und Silke Gluth hattest du 2 aus den Top 5 der Scorerliste auch in Schweden mit dabei. Erinnere dich, dass auch Delabre, Niki Eisen, Tanja Eisenschmidt da gespielt haben in Schweden und die hatten halt.
Fällt mir ja auch, ne?
Ja, fällt mir auch, aber die hatten halt nicht 30, 40 Punkte da gemacht. Also da sind schon gute Spielerinnen da, aber eben halt nicht in der Breite, in der Tiefe. Und wenn wir bei Deutschland schauen, einerseits die aus der Bundesliga kommen, aus der DFL kommen, und andererseits die jetzt eben auch noch mit aus dem College mit dazukommen, dann hast du einfach mittlerweile einen größeren Pool an Spielerinnen und ein tiefes Lineup, wo du sagst, alle 4 Reihen können was machen, auch nach vorne.
Ja, und das fand ich halt bei 5 gegen 5 auch krass, wie wenig die deutsche Mannschaft zugelassen hat. Also ich fand Gleisner hinten echt gut, ne? Die hat sehr solide gestanden und dann hast du natürlich dahinter Sandra Abstreiter. Die hatte jetzt nicht so viel zu tun, aber als sie gefragt war, war sie halt da. Gut, ganz am Ende einmal nicht, bei 4 gegen 6, da wurde sie gescreent von, glaube ich, 3 Spielerinnen sogar, da mache ich jetzt keinen Vorwurf. Aber vorher gab es ja durchaus Situationen, unter anderem auch immer kurz vor den eigenen Toren, wo du denkst, oh, jetzt hätte es aber auf der anderen Seite auch mal fallen können. Ne? Und da war sie absolut souverän. Ich meine, die ist natürlich auch eine Erscheinung, ne? Mit ihren 1,81 ist sie, glaube ich, ne? Ist natürlich eine der größeren Spielerinnen des Turniers und die wirkt da hinten schon sehr stabil und du merkst sie halt auch an, ne, dass sie halt jetzt nochmal einen Schritt gemacht hat, auch wenn sie ja in der PWHA bisher erst 3 Spiele gemacht hat, aber sie hat ja jetzt die Tage häufiger mal Interviews gegeben und hat dann auch gesagt, selbst das Training ist so Weltklasse, dass ich jeden Tag im Training besser werde und dass mich das auch für die WM besser gemacht hat. Und das merkst du ihr, finde ich, an, dass sie nochmal einen Schritt gemacht hat.
Das ist PWHL. Auf die College-Spielerinnen schauen wir gleich. Vielleicht vorher nochmal die aus der Bundesliga. Also Emily Nix hat zwar dann nur ein Empty-Net-Goal gemacht hinten raus, aber die war ja auch bei uns, über die haben wir auch schon öfter mal gesprochen, auch seit dem Deutschland-Cup. Du hast persönlich mit ihr gesprochen, auch beim Deutschland-Cup. Irgendwie in vielerlei Hinsicht schon eine coole Geschichte. Ja. Einerseits spielt die erst ihre zweite Weltmeisterschaft, die erste 2019, vor 5 Jahren. Das war gestern erst ihr zweites WM-Tor auch, obwohl die jetzt in der Bundesliga super gescored hat. Die bringt Tempo rein, die bringt auch eine Physis rein. Du merkst, dass die richtig Bock drauf hat. Die siehst du durch das Gitter durch, grinsen die ganze Zeit, bei den Interviews gut aufgelegt. Ja, aber die hatte eben in den letzten Jahren auch das Thema, dass sie ihre Berufskarriere voranbringen wollte. Jurastudium, ja, erstmal gearbeitet, Nationalmannschaft ein bisschen zurückgeschoben, aber.
Und sie arbeitet ja heute noch halbtags, ne? Also, ja, genau. Oder was heißt halbtags sogar, ne? Sie arbeitet ja in der Kanzlei in Ingolstadt. Was hat sie gesagt? 30 Stunden, glaube ich. Stunden, ne? Also jetzt ist es schon mehr als halbtag, ne?
Ja, das ist gut gerechnet.
Danke.
Gut, ja, bei manchen, die sagen, arbeiten ist mindestens 60 Stunden die Woche, dann wärst du bei der Halbtagswoche. Aber bei Halbtags. Also Nix, Kluge, Eisenschmidt, eine DFL-Reihe. Ne? Und das ist eine richtig gute Reihe. Und du hast natürlich aus der DFL die Mannschaften, die Spielerinnen von Memmingen, die Meister geworden sind, mit 8. Du hast in Ingolstadt auch nochmal ein großer Block mit 5 Spielerinnen. Du hast noch 3 aus Mannheim mit dazu. Ja, also das konzentriert sich natürlich auf die Top-Teams da aus der DFL. Und dann hast du dazu die College-Spielerinnen, die vor allem die Welke-Schwestern und Nina Jupp-Smith hinten drin nochmal, also wirklich nochmal ein brutaler Faktor sind.
Ja, welche Schwestern haben mir echt gut gefallen, ziemlich quirlig und du siehst ihnen natürlich an, dass sie anscheinend ihr Leben lang zusammen alles gemacht haben, ne? Also wahrscheinlich auch privat, aber jetzt natürlich auch auf dem Eis und das ist ja wirklich dieses oft zitierte und oft leider auch zu Unrecht zitierte blinde Verständnis, bei den beiden hast du es einfach, ne? Du merkst denen wirklich total an, die eine weiß immer gerade, wo die andere ist, das heißt jetzt nicht, dass immer alles funktioniert, aber das ist schon eine krasse Chemie zwischen den beiden, finde ich.
Haben nicht die Sedins mal erzählt oder Mitspieler von den Sedins, ne, andere Zwillinge, dass die mit so speziellen Lauten kommunizieren auf dem Eis. Also irgendwie ein Mitspieler hat mal gesagt, das ist so wie so Walgeräusche sind das, die von sich geben.
Das habe ich aber häufiger schon mal bei Zwillingen gehört, dass die natürlich, weil die in der Regel natürlich zusammen sprechen lernen, dann auch so ein Stück weit so eine eigene Sprache entwickeln. Also natürlich keine komplett eigene Sprache, aber bestimmte Ausdrücke halt so, die es dann nur zwischen den beiden oder bei Drillingen sogar zwischen den dreien gibt. Und vielleicht ist das bei den beiden ja auch so, keine Ahnung.
Auf jeden Fall ist das Verständnis auf dem Eis wirklich richtig gut. Wichtiges Tor zum 1-0 in Unterzahl. Vorarbeit Luisa Welke, Tor Lili Welke auch in Überzahl. Wirklich sehr, sehr gut zusammengespielt, die beiden. Und Nina Jupp-Smith, die auch bei den letzten Turnieren schon einfach, also die hat einfach ein gutes Skating, eine gute Übersicht, bringt die Scheibe sicher hinten raus. Guter Schuss auch, also die zieht auch gern ab. Insofern sind das nochmal, wenn wir es vergleichen mit dem, was wir beim Deutschlandcup gesehen haben, natürlich schon nochmal Upgrades für die deutsche Mannschaft.
Ja, und wie wir schon sagten, die spielen halt in der NCAA und da haben wir ja Christian Kühners heute mal nachgefragt, ob er denn jungen deutschen Spielerinnen eher empfehlen würde, hier zu bleiben oder auch rüberzugehen, wenn die Möglichkeit besteht, nach Nordamerika.
Im Moment, Stand heute, kann man klar so sagen, dass es keine schlechte Entscheidung ist, den Weg nach Nordamerika zu suchen, weil einfach die Möglichkeiten im Großen und Ganzen besser sind, vor allem im Frauen-Eishockey. Das sieht man in einer Nation wie Tschechien, wo eigentlich 3/4 des Kaders in Nordamerika aktiv sind und man sieht es an ihren Erfolgen. Aber es ist unsere Aufgabe, und die Liga in Deutschland stärker zu machen. Das versuchen wir mit allen Mitteln. Es ist nicht ganz einfach, weil die Strukturen auch nicht so passen. Und da muss man ganz klar sagen, und da gehören mehr ins Boot, wie es jetzt gerade auch in der Schweiz passiert. Da wird halt auch eine Männerprofiliga dazu ins Boot geholt und die beteiligen sich. Und da ist der Druck etwas anderer auf dieses Thema und auch das muss bei uns in Zukunft passieren.
Spannend, dass er das fast nochmal aufmacht, weil erinnern wir uns, dass Gernot Trippke, der Chef der Deutschen Eishockeyliga, ja letztens mal genau darauf angesprochen wurde, ob es denn irgendwie auch mal eine Option sei, für die DEL auch ein bisschen Richtung Frauen zu investieren, jetzt vielleicht nicht als Ligaverband als sich, aber dass man die einzelnen Clubs vielleicht dazu verpflichtet, eine Frauenabteilung zu machen. Also ist es ja auch beim Fußball gelaufen im Endeffekt. Deswegen sieht man ja heute in der Fußball-Bundesliga ganz andere Mannschaften als auch vor 20 Jahren, nämlich die großen Mannschaften aus dem Männerbereich. Und im Eishockey ist das, haben wir oft drüber gesprochen, gab es ja auch mal den Versuch, Düsseldorf, Köln, Berlin, Ingolstadt und eigentlich sind nur noch Berlin, Ingolstadt übrig. Ne? Also Köln, zweite Liga, Düsseldorf hat das Frauenteam wieder abgeschafft. Jetzt ist natürlich die Frage, inwiefern kann der DEB da überhaupt den Druck aufbauen auf die DEL? Da sind die Möglichkeiten natürlich beschränkt. Aber ich sage auch, wenn das mal richtig funktionieren soll, wenn das eine Liga sein soll mit mehr als 6 Teams in Amsterdam, dann müssen da die großen Männervereine auch mit einsteigen. Haben wir ja schon oft drüber gesprochen.
Ja, und die andere Möglichkeit ist wirklich, den Weg ans College zu suchen. Also ich meine, Tschechien ist ja wirklich ein gutes Beispiel. Da sind jetzt auch ein paar in der PWHL, aber ansonsten ist die tschechische Liga ja wirklich nicht gut. Also entweder müssen die in Schweden spielen, in der stärksten europäischen Liga, oder die spielen eben am College. Und wenn du halt nicht nur 4, 5 College-Spielerinnen hast, sondern vielleicht mal 10, 15, hebt das Niveau der Mannschaft auch an. Nur dann ist es ja wirklich so, dass die deutsche Liga ja noch schlechter wird. Also
Na gut, die Sache ist, du musst ja vielleicht gar nicht zwingend den Erwachsenenbereich so viel besser machen. Vielleicht reicht es ja erstmal, und das werden die Tschechen ja auch gemacht haben, die werden den Jugendbereich so gut gemacht haben, damit die Spielerinnen überhaupt eine Chance haben, ans College zu kommen. Weil am College wird ja auch nicht jede Person aufgenommen. Wir wissen ja, dass gerade in den USA College ein Schweinegeld kostet. Und wenn das College dir ein Stipendium gibt, damit du da Sport treiben kannst, dann musst du ja ein gewisses Niveau haben. Da kann ja nicht jeder und jede hingehen und sagen, hör mal, ich habe jetzt hier Bock, Eishockey, Basketball, Football, Baseball zu spielen, schenk mir mal das Studium. Das heißt, du musst zumindest die Grundlagen dafür schaffen, dass viele Talente in einem gewissen Alter, 17, 18, 19, dann da sind, um überhaupt die Chance haben, ans College zu gehen. Und das wäre ja vielleicht auch ein Weg, den der Deutsche Eishockeybund gehen kann mit den Vereinen.
Ja, auf jeden Fall. Und man muss auch sagen, dass andere diesen Weg halt schon gehen. Also dass Tschechien auch im Nachwuchs relativ viel macht. Ich habe ja im Rahmen des Deutschlandcups da mit Teresa Sadilova gesprochen. Die hat auch selber gespielt und ist jetzt GM bei den Tschechinnen. Und die hat mal gesagt, dass natürlich die Bronzemedaillen, die sie jetzt gewonnen haben, natürlich dann auch bei den Mädchen großen Einfluss gehabt haben, ne, dass die sich auch, also Tschechien ist natürlich auch ein Eishockeyland, aber dass sich dann die Mädchen auch mehr für die Sportart interessieren. Und dann haben die aber auch gesagt, die machen so Training, also Future Camps, Olympic Future Camps haben die das genannt, einmal die Woche, wo die Spielerinnen dann eben zusammenkommen.
Ein bisschen wie in Finnland, ne? Was wir da gehört haben, ne?
Immer einfacher, müssen wir auch sagen, in einem kleineren Land, ne? Dass du die Spielerinnen halt zusammenbringst, weil wenn du sagst, ja, das passiert dann in Deutschland, wo passiert das? Das passiert in Füssen. Da hat eine, die in Berlin spielt, jetzt nicht so viel davon und dann ist halt auch wieder die Frage, machst du das? Also es gibt schon Herausforderungen, aber in Tschechien sollen auch, ich weiß nicht, wie weit die denn mittlerweile sind, aber so 4 Trainingscenter für junge Spielerinnen aufgebaut werden, in Prag und Liberec gab es die schon, ne? Also wo du einfach die Spielerinnen zusammenholst und dann über die Vereine hinaus dann trotzdem nochmal was machst, um dann eben ja die Nationalmannschaft auch zu formen.
Ja, übers College. Und das ist ja selbst sogar bei den großen Teams Kanada, USA so, weißt du? Man könnte jetzt ja einfach denken, ja klar, jetzt gibt's die PWHL, dann laufen die besten Spielerinnen der Welt rum, also rekrutieren sich die beiden Top-Nationen nur daraus. Ist aber überhaupt nicht so. Wenn wir zum Beispiel den Kader der US-Amerikanerinnen uns angucken für das Turnier, das ist ziemlich Hälfte-Hälfte zwischen PWHA und NCAA. Und da sind dann Spielerinnen wie Kristen Sims zum Beispiel, die dieses Jahr irgendwie 75 Punkte gemacht hat und die definitiv auch eine der besten Spielerinnen in dem ganzen Team ist, aber die halt gar nicht in der PWHL spielt, weil diese Spielerinnen halt natürlich teilweise jetzt auch ihr Studium beenden. Die Liga gibt es ja jetzt erst ein Jahr, also haben sie sich gedacht, nee, da gehe ich jetzt nicht direkt hin, sondern mache vielleicht noch 1 oder 2 Jahre mein Studium zu Ende und dann gehe ich erst in die Liga. Das heißt, die PWHL wird in den nächsten Jahren auch noch deutlich besser werden, als sie es jetzt schon ist, gerade wenn es dann auch mehr Teams gibt und mehr Spiele und dann ist auch mehr Geld drin und sowas und die können sich noch besser vorbereiten, die Begebenheiten sind noch besser und das werden wir jetzt bei diesem Turnier auch sehen oder sehen wir schon bei dem Turnier, dass das Niveau noch mal höher ist, weil auf dem College wirklich sehr, sehr gute Spielerinnen rumlaufen.
Und für die deutschen Spielerinnen ist weiterhin die Herausforderung, dass sie natürlich sehr, sehr lang auch planen müssen. Also wenn du sowas machst wie College und dann vielleicht nochmal sagst, ja, du versuchst in Schweden oder PWHL, dann hast du dann Fahrplan für 5, 6 Jahre. Du kannst ja nicht sagen, du unterschreibst jetzt mal für ein Jahr, probierst es aus, sondern das ist ja dann immer
In Schweden kannst du das machen, aber im College halt nicht.
Ne? Genau. Ja, aber wenn du dich für ein College entscheidest, dann bist du da 4 Jahre zur Ausbildung. Wenn du dann sagst, okay, ich will dann nach dem College eigentlich noch weiter auf hohem Niveau Eishockey spielen, dann musst du dafür eigentlich auch schon den Plan haben, wo gehst du dann hin? Und das hat ja auch mit Wohnsituation zu tun und dann eben auch mit der beruflichen Karriere, was passiert nach dem Eishockey spielen. Und da musst du halt auch Mitte 20, Ende 20 mal dran denken, wie geht es dann weiter für dich?
Weil genau, aber dadurch, dass es jetzt die PWHL gibt, gibt es natürlich auch eine Aussicht, die es vor ein paar Jahren nicht gab. Also vielleicht ist das jetzt für viele Talente, die jetzt hier leben und irgendwie 16, 17, 18 sind, vielleicht auch dann eher die Chance zu sagen, ja komm, dann gehe ich ans College, weil dann bin ich auch eher auf dem Radar von den PWHL-Scouts und habe grundsätzlich eine Chance, da zu bleiben. Und wenn nicht, gehe ich halt wieder zurück. Aber vielleicht hätten sie sonst gar nicht erst versucht, drüber zu gehen.
Schauen wir nochmal aufs Turnier. Deutschland schlägt Dänemark zum Auftakt. Das ist natürlich ein super Start. Du musst mindestens Dritter werden in der Gruppe, um eben nicht abzusteigen und ins Viertelfinale zu kommen. Modus Gruppe A stärker, alle fünf Mannschaften
automatisch. Modus Scheiße, sag's doch, wie es ist.
Automatisch im Viertelfinale, ja. Ja, ich finde, das muss auch dann irgendwann der nächste Schritt sein, dass du dann hast du halt Kanada gegen USA nicht in der Gruppenphase, dann hast du Kanada als Gruppenkopf auf, in der einen Gruppe und USA im, als Gruppenkopf in der anderen Gruppe, dann fehlt dir natürlich dieses tolle Spiel einmal in der Gruppenphase, aber du hast es möglicherweise im Finale oder das vorher dann vielleicht schon im Halbfinale mal.
Ja, und es geht natürlich auch darum, dass die keinen Bock haben auf diese Vorrundenspiele 10, 11, 1 und sowas, ne?
Ja, aber wenn wir jetzt schauen, also ja gut, 4-1 gegen Finnland, 4-0 gegen die Schweiz, ist schon auch bei in der A-Gruppe jetzt, also USA 4-0 gegen die Schweiz, Kanada gewinnt 4-1 gegen Finnland, also es ist schon deutlich. Trotzdem, automatisch zu sagen, du hast, egal, du kannst alles verlieren und bist trotzdem, brauchst einen Sieg fürs Halbfinale, das ist halt immer so der Kritikpunkt.
Ja, du hast die Schweiz ja mehrmals gemacht in den letzten Jahren, ne? Alles in der Gruppenphase verloren, dann ein Spiel gewonnen, Halbfinale.
Genau, und das ist natürlich schon ein bisschen komisch. Übrigens aktuell.
Ja, ich meine, dadurch, dass natürlich jetzt bessere Spielerinnen da sind, wenn auch die Tschechien besser werden, wenn die Finnen jetzt nicht großartig nachlassen, wenn in Schweden mehr passiert, in der Schweiz mehr passiert, in Deutschland mehr passiert, China bin ich auch mal sehr gespannt. Die haben natürlich festgestellt, spätestens durch Olympia in Peking, dass bei den Männern einfach der Unterschied viel zu groß ist, da können sie nichts aufholen. Aber bei den Frauen sind sie jetzt ja auch sportlich in der A-Gruppe. Ist ja nicht so, als wäre das wie bei Olympia, dass sie einfach einen Startplatz geschenkt bekommen haben, weil sie Gastgeber sind, ne? Sondern die sind ja sportlich qualifiziert. Und deshalb gehe ich mal davon aus, dass China im Frauenbereich vielleicht auch irgendwann mal eine größere Rolle spielt.
In der Top-Division, genau, also du A-Gruppe gesagt hast, also nicht in der Top-Division und jetzt sind sie in der Gruppe B, aktuell übrigens 1-8 hinten, wir zeigen am Freitagabend auf 1-8 gegen Schweden hinten, aber China hat das Auftaktspiel gegen Japan mit 3-2 nach Penaltyschießen gewonnen. Das wird sehr, sehr interessant, auch im, ich würde sogar sagen, im Kampf um Platz 1 in dieser Gruppe. Ne? Also Schweden ist da, denke ich, Favorit, aber vielleicht hat Deutschland sogar eine Chance, Erster zu werden. Und dann gehst du eben Kanada und den USA aus dem Weg im Viertelfinale.
Das ist freilos gegen Tschechien.
Hast halt genau, weil war nicht Tschechien, das ist das Problem, dass halt Tschechien schon angezogen hat die letzten Jahre und dann Finnland auch noch sehr, sehr stark ist. Also dieses Duell gegen in dem Fall die Schweiz, die möglicherweise Fünfter wird dann in der Gruppe A, das gibt's halt einfach nicht im Viertelfinale, sondern die spielen dann halt wiederum, die Schweizerinnen spielen halt dann wiederum
gegen Finnland wahrscheinlich.
Ja, genau, also innerhalb der Gruppe.
Genau.
Soweit zu den Frauen. Und das zweite Spiel für Deutschland am Samstagabend, 21 Uhr gegen Japan, frei empfangbar bei Magenta Sport. Dann schauen wir zu den Männern, oder Bernd?
Heute
der Call mit Harry Kreis und Christian Künast und natürlich auch die Kaderbekanntgabe. Aber es geht um die erste Phase. Es sind ja noch Mannschaften in der DEL im Einsatz, international im Einsatz und natürlich auch in der NHL im Einsatz. Also am Kader wird sich noch was ändern. Aber der erste Kader steht. Was ist dein erster Eindruck?
Mein erster Eindruck ist, dass Harry Kreis sehr entspannt ist, muss ich sagen. Also er hätte ja auch so ein bisschen nervöser sein können. Ich meine, andererseits muss man sagen, vergessen wir mal nicht, wie das vergangenes Jahr lief. Er war ja noch in Schwenningen Trainer und musste dann so ein bisschen das parallel machen. Da hat er die Playoffs verpasst mit Schwenningen und ist dann irgendwie so direkt rüber gewechselt zur Nationalmannschaft. Das war auch alles nicht so einfach für ihn. Jetzt hatte er ein komplettes Jahr zur Vorbereitung, konnte durch die Gegend reisen, ist bei allen Vereinen vorbei, ist sogar bei allen DEL2-Clubs auch vorbeigegangen, hat er mir gesagt. Dann ist er auch jetzt in Nordamerika gewesen, konnte sich alles mal besser angucken, besser planen und so. Aber er wirkt schon sehr, sehr entspannt, muss ich sagen. Dafür, dass ja schon ein bisschen Druck da ist, weil natürlich das Fachpublikum erwartet jetzt nicht zwingend, dass Deutschland Weltmeister wird. Aber wenn du in deinem ersten Jahr gleich Vize-Weltmeister wirst, dann ist ja der, sagen wir mal, die Möglichkeit, um besser zu werden, nicht mehr ganz so groß.
Ja. Aber er hat halt zumindest diesen Erfolg auch schon mal in seinem ersten Jahr als Bundestrainer und kann vielleicht auch deswegen entspannt sein. Natürlich, wenn es jetzt ein Aus in der Gruppenphase gäbe in Jahr zwei, dann oder der sich andeuten würde, dann wird der Druck natürlich auch wieder größer auf Harry Kreis. Wir können gleich über die sprechen, die dabei sind und die vielleicht noch kommen aus der NHL zum Beispiel. Aber sprechen wir doch mal am Anfang über die, die nicht mit dabei sind.
Kamera Gewanke, Bock und Kuhnhackl haben für die Weltmeisterschaft abgesagt. Dominik Cahun, wir hatten ein Gespräch miteinander und er hat gebeten, eine kurze Pause einlegen zu dürfen und bei Phase 2 dabei zu sein. Und das haben wir ihm gewährt.
Also Cahun ist nochmal ein Sonderfall, aber die Namen, die er genannt hat, und ich finde, das war in dieser Pressekonferenz, in dieser Runde, sehr, sehr nüchtern, ne? Er ist jetzt auch nicht mehr näher drauf eingegangen, alle haben so irgendwie ihre Gründe, aber Gawanke tut natürlich schon weh, dann Kamera, der letztes Jahr nicht mit dabei war, der dann noch kurz vor Schluss gestrichen wurde, und dazu Kuhnhackl, der natürlich auch nochmal ein Kandidat wäre, und Bock, den Price ja letztes Jahr auch nicht mitgenommen hat. Das sind so die vier prominentesten Namen, auch wenn Price gesagt hat, er spricht jetzt nicht von prominenter und weniger prominenter, aber das sind die vier, die er gern dabei gehabt hätte und die nicht mit dabei sind, weil sie nicht wollen, nicht können, ja, anderes vorhaben.
Ja, und es wundert mich ehrlich gesagt auch ein bisschen. Also ich weiß natürlich nicht, wie die einzelne Situation ist. Vielleicht ist auch jemand wirklich schwerer verletzt. Das weiß man ja in der Regel nicht. Oder vielleicht hat jemand wirklich was Privates, wie heiratet oder hat seit langem wirklich, so banal sich anhört, einen großen Familienurlaub geplant, was auch immer. Oder die Eltern feiern Silberhochzeit. Alles, kann ja alles passieren, ne? Deswegen will ich da jetzt nicht rumspekulieren. Aber ich finde es trotzdem komisch, dass die Leute schon jetzt so komplett absagen. Man hätte es ja auch so wie Cahun machen können und sagen, hör mal, die Saison war hart, ich brauche echt mal 2 Wochen für mich, Kopf frei kriegen, mal was anderes sehen, gerade nach den Playoffs und dem Schlusssport in der Hauptrunde und sowas, und dann bin ich dabei. Aber jetzt schon so komplett absagen, ich bin nicht dabei, hätte ich nicht gedacht, weil gerade ja so ein Gawanke immer total aufgeblüht ist bei der Nationalmannschaft, gerade in den vergangenen Jahren, wo es ja dann immer irgendwie für ihn enttäuschend war. Also klar, er hat gute Saisons gespielt in Manitoba, aber er hat ja nie den Sprung dann geschafft in die NHL, und dann wirkte es für mich immer so, wenn er dann meistens verspätet bei der Nationalmannschaft ankam, dass das für ihn so ein bisschen so wie, ja, nach Hause kommen, jetzt irgendwie so die Saison gut abschließen mit guter Laune. Und das scheint diese Saison irgendwie nicht sein Ziel zu sein. Also entweder hat er es nicht nötig oder er braucht einfach mal eine Pause, weil er jetzt ja auch schon mehrere Turniere am Stück gespielt hat und immer einen recht kurzen Sommer hat im Verhältnis zu anderen.
Eric Kreis hat sich auch dazu geäußert, wie das dann überhaupt abgelaufen ist, also wie er die Spieler überhaupt angesprochen hat und eben angefragt hat, ob sie grundsätzlich dabei sind oder ob sie sich das vorstellen können, bei der Weltmeisterschaft mit dabei zu sein.
Es sind dann Kontaktaufnahmen, wo ich sage, Jungs, heads up, ihr seid auf der Liste mögliche Kandidaten für eine Nominierung, und ich sage euch zeitig Bescheid. Und da gibt es natürlich immer wieder verschiedene Konstellationen. Es gibt Junggesellen, es gibt Spieler mit Familie, es gibt Spieler, die vielleicht jetzt im Sommer, oder nicht vielleicht, sondern auch den Club wechseln und alles, was dazugehört. Und das sind natürlich auch Sachen, die ich berücksichtige in Zusammenarbeit und im Austausch mit den Spielern. Und somit, ja, kam dann eben der eine oder andere Absage, wo ich sage, schade, wir hätten die gerne nochmal dabei gehabt. Das ist der Dominik, das ist der Maxi, aber die haben ihre Gründe, respektiere ich auch bei Tom, und somit haben dann andere Spieler einfach die Möglichkeit, sich jetzt zu präsentieren.
Also, wie du auch schon gesagt hast, Bernd, unterschiedliche Gründe dann auch für die Absagen, da hat er sich jetzt auch nicht mehr in die Karten schauen lassen. Jeder wird dann seinen Grund haben. Dann sprechen wir vielleicht über die, die jetzt schon dabei sind in dieser ersten Phase. Es sind 8 Spieler mit im Kader, die auch Silber geholt haben vor einem Jahr, und dann dazu natürlich einige, die ja vielleicht noch ganz jung sind, vielleicht jetzt auch mal in dieser Phase erstmal getestet werden und möglicherweise schon wissen, okay, für die Weltmeisterschaft wird es nicht reichen, aber halt auch einige, die sich berechtigte Hoffnungen machen können, dann auch einen Kaderplatz am Ende zu haben. Also es geht eigentlich dann ab nächster Woche oder jetzt ab der Vorbereitung und dann ab der nächsten Woche, wenn es gegen Tschechien 2-mal geht, die ersten beiden Testspiele, darum, sich auch zu empfehlen für diesen WM-Kader. Also von Anfang an dann für die Spieler schon auch, ja, Showtime.
Ja, ich glaube, es sind natürlich schon ein paar dabei, die ihren WM-Platz sicher haben. So ein Moritz Müller, ich glaube, der muss nicht mehr groß kämpfen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass so ein Ehl recht klar dabei ist. So ein Plachter natürlich, Justin Schütz wahrscheinlich, Sachowiak, die dürften wahrscheinlich dabei sein, Fischbuch vielleicht auch. Aber da sind auch viele, wo du völlig recht hast, ne, wo es echt hart auf hart kommt und die sich denken, jetzt die Trainer und Manager oder wie man es mal nennen will, ja, das ist jetzt für euch so eine Bewerbungszeit, weil da kommt ja noch einiges hinzu. Erstmal von den 4 Halbfinalisten, dann kommen vielleicht noch so Michaelis Eder dazu aus der Schweiz, dann kommt natürlich noch Cahun dazu, ist ja auch schon gesagt, und dann wer weiß, wie aus Nordamerika kommt. Also da wird durchaus noch einiges passieren, und dafür finde ich den Kader schon relativ gut. Also ich finde, in Vorjahren hat man sich so Kader von diesen ersten Phasen angeguckt und dachte immer so, naja gut, da fahren irgendwie drei mit zur WM, ne? Aber jetzt könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht theoretisch sogar die Hälfte, also wird nicht passieren, aber wäre theoretisch möglich, ohne dass du riesen Bauchschmerzen dabei hast, finde ich.
Ja, ist halt auch wieder die Frage, wie stellt er den Kader zusammen? Welche Rolle kann wer einnehmen? Harry Kreis hat auch darüber gesprochen, dass die Spielweise jetzt nicht groß anders sein wird, ne? Also natürlich erklären sie jetzt im Camp den Spielern nochmal, wie bauen wir auf, wie spielen wir Überzahl, wie spielen wir Unterzahl. Aber grundsätzlich der Ansatz ändert sich nicht. Und ja, für diesen Ansatz hat ja Harry Kreis letztes Jahr ganz offensichtlich die richtigen Spieler gehabt.
Ja, hat er definitiv gehabt, und was er ja auch schon gesagt hat, dass er nicht nur die Taktik beibehält, sondern vielleicht auch einzelne Paare, Reihen, wie man es immer nennen will, beibehalten. Also er hat zum Beispiel gesagt, dass Ehle und Soramis wahrscheinlich jetzt schon wieder zusammenspielen werden. Wenn dann Nico Sturm kommt, könnte das wieder eine Reihe sein. Dann gab's die Reihe mit Stachowiak, Schütz und Tomi. Gut, Tomi spielt jetzt noch, aber Stachowiak, Schütz könnte ich mir auch vorstellen, dass die wieder zusammenspielen und vielleicht dann sogar eine etwas prominente Rolle bekommen. Wobei Kreis ja darauf angesprochen wurde, ob denn so ein Justin Schütz, der ja letztes Mal vierte Reihe gespielt hat, durch seine überragende Saison mit 27 Toren, jetzt immer eine andere Rolle bekommen würde. Und da hat Kreis gelacht und gesagt, naja, welche Reihe hat er denn gespielt? Da hieß es so, ja, vierte. Ja, wie kommst du denn darauf? Ja, statt auf der Aufstellung. Ja, okay, auf der Aufstellung, ich musste dir irgendwo hinschreiben. Also bei ihm war das so, er hatte eine Top-Reihe mit Tiffels, Kahun, Peterka. Und alle anderen Reihen waren irgendwie so, alle die zweite, alle die dritte, alle die vierte. Also er hat das gar nicht so hierarchisch gesehen. Ne? Klar, jetzt kann man das natürlich trotzdem an Eiszeiten ablesen. Und ich fand auch, dass Stachowiak, Schütz, Tomi eher so eine klassische vierte Reihe waren. Aber warum soll man die drei nicht genauso auch ein bisschen mehr, mit ein bisschen mehr Eiszeitversorgung, die als dritte oder zweite Reihe spielen lassen?
Dann wird's aber echt auch schon schwierig, wenn du sagst, also es sind ja noch ein paar gute deutsche Spieler unterwegs in den Playoffs, also Thomas hat schon angesprochen, in Straubing, in Bremerhaven auch viele deutsche Nationalspieler.
Ja.
Ja, aber in München und in Berlin, ne, also da ist dann, der Konkurrenzkampf wird echt richtig groß, auch für Spieler, die letztes Jahr nicht bei der Weltmeisterschaft dabei waren. Ich denke zum Beispiel an Tobi Eder, der eine richtig gute Saison spielt mit den Eisbären Berlin, jetzt auch in den Playoffs, aber der sich dann erstmal da reinkämpfen muss in diesen Kader.
Und dann, wie gesagt, sein Bruder und Michaelis kommen noch aus der Schweiz vielleicht, dann hast du, jetzt können wir über Nordamerika mal reden. Stützle, Sturm, Reichel, Grubauer. Gut, Grubauer, Torwart ist uninteressant, aber Stützle, Sturm, Reichel sind nicht in den Playoffs dabei. Wenn das alles klappt, finanziell, Versicherung, was auch immer, dann wären die drei natürlich gesetzt. Dann Peterka sehe ich ehrlich gesagt auch nicht in den Playoffs. Seider sehe ich auch nicht so wirklich in den Playoffs. Gut, da ist noch vielleicht eine Vertragssache oder sowas. Der Einzige, der ganz sicher nicht kommt, ist Dreiseitel. Aber sonst sind theoretisch alle möglich. Die Frage ist halt, wollen sie alle? Sind sie alle fit? Dürfen sie alle? Und ist es finanziell möglich?
Kennengelernt hat Harry Kreis die Nationalspieler schon einmal. Er war mit Christian Künast unterwegs in Nordamerika und war auch für ihn eine echt interessante Erfahrung.
In der Begegnung mit den Spielern habe ich eine hohe Wertschätzung. Also wir haben denen eine Wertschätzung, glaube ich, mit unserer Anwesenheit, auch einfach mit die Frage nach deren Tendenzen, Weltmeisterschaft und so weiter. Und auch uns entgegen dann auch eine Wertschätzung, dass wir die Reise machen, dass wir uns persönlich die Zeit nehmen und so weiter. Ich meine, zum Beispiel Leon Dreisel habe ich noch nicht persönlich kennengelernt. Grubauer habe ich noch nicht persönlich kennengelernt. Und insofern waren das für mich persönlich, und ich glaube für uns als Verband, sehr wichtige Gespräche.
Ja, und ich glaube auch, dass die Spieler das wirklich mögen. Also natürlich sagt Kreis, dass sie damit offenen Armen empfangen wurden. Aber ich glaube das auch. Ich glaube schon, dass das den Spielern was bedeutet, wenn die denken, hör mal, der kommt hier extra aus Deutschland. Also die beiden, Künast war ja auch dabei, die beiden kommen hier aus Deutschland eingeflogen, um mich zu sehen und machen jetzt echt eine stressige Tour mit irgendwie 7 Städten in 11 Tagen und sowas, um halt nicht nur irgendwie, wie es heute Standard ist, eine WhatsApp zu schreiben, einen FaceTime-Call zu machen, Zoom, was auch immer, sondern wirklich vor Ort hinkommen, sich das angucken, mit dem Manager reden, mit dem Trainer reden, vielleicht mit dem Berater reden, weiß ich nicht, sich das ganze Umfeld angucken. Dem wirklich, also da ist Harry Kreis ja alte Schule, ne? So sagt, ich habe ihm zuerst mal die Hand gegeben. Ne? Also das ist ihm, glaube ich, noch wirklich wichtig, ne? Dass der Leute kennenlernt und dann sagt, so, wenn man sich die Hand gegeben hat, dann kennt man den Gegenüber und dann ist das nächste Gespräch, sei es auch nur am Telefon, schon ganz anderes. Und ich glaube, dass das nicht nur für Kreis wichtig ist, das ist auch für die Spieler wichtig. Und ich glaube ihm auch, dass die meisten Spieler Bereitschaft signalisiert haben zu kommen, aber ich sag's nochmal, Thema Versicherung. Und da hat ja Christian Künast auch was zugesagt.
Harold, und meine Aufgabe war es, die Spieler abzuholen, die Möglichkeiten zu prüfen. Und wenn sie uns jetzt sportlich zusagen, dann ist es halt final, liegt es auch an unserem Präsidium zu sagen, es geht oder es geht nicht. Also es, bei allen Spielern sind es unterschiedliche Voraussetzungen, auch von den Versicherungen, das kann man ganz klar so sagen. Aber final, das Go gibt dann auch unser Präsidium. Aber jetzt Stand heute, wir warten jetzt einfach ab, wer dann wirklich kommen will. Und dann sehen wir uns das Ganze an und dann sehe ich jetzt nichts, was aus sportlicher Sicht irgendwie dagegen spricht.
Also mehrere Schleifen, die du drehen musst. Erstmal muss der Spieler kommen wollen. Dann müssen Trainer und Management des Teams sagen, ja, ist okay, er darf spielen. Dann muss das Präsidium noch sagen, ja, können wir uns leisten. Und dann ist halt auch immer die Frage, wie viel muss man überhaupt bezahlen an Versicherung? Und Christian Kühnert hat da jetzt auch wieder nichts detailliert gesagt, aber versteht, je länger der Vertrag läuft, und je höher die Summe ist, insgesamt natürlich, aber auch pro Jahr, desto schwieriger wird es. Also es berechnet sich immer nach der Restlaufzeit natürlich, oder nach dem Volumen des Vertrags.
Genau. Und da hast du natürlich gerade bei vielen jungen deutschen Spielern ein Problem, weil Stützes Vertrag ist teuer. Grubauer ist jetzt nicht mehr ganz so jung, aber der Vertrag ist auch noch teuer. Seider und Peterka weißt du halt nicht, weil die haben ja noch keinen neuen Vertrag. Und wenn die aber bis dahin schon was Neues unterschreiben, wobei, wäre bei Peterka noch gar nicht möglich, ne? Der kann ja erst quasi ab 1.7. Ne? Aber gut, nehmen wir an, Seider unterschreibt jetzt bald noch was. Oder zumindest, es wird ja vielleicht auch, das war ja bei Pettersson von den Schweden letztes Jahr das Thema, dass da schon ein Vertrag versichert werden sollte, der noch gar nicht unterschrieben ist. Und das klingt im ersten Moment erstmal absurd, aber ich kann ja schon verstehen, dass die Red Wings irgendwie sagen, ja gut, auch wenn der Seider jetzt offiziell hier noch keine Unterschrift geleistet hat, haben wir ja schon im Kopf, dass der in den nächsten Jahren so und so lang bei uns ist mit so und so viel Dutzenden Millionen Dollar. Und dass das versichert werden soll, ist klar. Ne, deshalb, ja, das wird schon teuer. Und da muss der DEB wirklich abwägen. Ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der DEB in der Lage ist, alle zu holen. Weil das wäre dann einfach wahrscheinlich eine Summe. Also ich weiß nicht genaue Summen, aber man hört immer, dass einzelne Verträge bis zu 6-stellige Versicherungen kosten würden. Das glaube ich jetzt nicht, dass es bei allen so ist, aber soll der DEB da irgendwie, weiß ich nicht, 400.000 Euro in die Hand nehmen für ein paar Versicherungen? Also da würde ich dann wirklich sagen, das ist vielleicht im Jugendbereich besser angelegt, das Geld. Andererseits kann natürlich so eine WM mit vielen NHL-Spielern mit dann wieder einem Erfolg auch wieder so viel Strahlkraft erzeugen, dass du wieder neue Sponsoren und Fans ranholst, im Endeffekt die Kohle wieder reinkriegst. Aber das ist halt eine schwierige Rechnung. Ich möchte sie nicht beantworten müssen.
Immer eine Abwägung. Wenn du jetzt in dem Atemzug nicht angesprochen hast, ist Nico Sturm, den hast du vorher schon genannt, als eigentlich einer
der... Ja, weil der Vertrag nicht mehr so riesig ist.
Genau, und weil, also der hat ja auch schon signalisiert, dass er kommen will. Also da, also hundertprozentig sicher ist es, denke ich, nicht, aber Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass der mit dabei ist.
Ja, denke ich auch. Also Christian Kühners hat gesagt, er darf gar nichts sagen, weil die Regel so ist, solange die Hauptrunde läuft, selbst wenn wir schon eine Einigung haben mit dem Spieler, dürfen wir es nicht bekannt geben. Deshalb wurde jetzt auch heute bei dem Call dann nichts bekannt gegeben. Aber bei Nico Sturm, also wenn ich auf einen tippen würde, dass er kommt von all den deutschen NHL-Spielern, dann ist es Nico Sturm.
Die Vorbereitung beginnt also für die Silberhelden von Verein.
Silberhelden? Ganz schlimmes Wort, ganz schlimmes Wort.
Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft der Männer spielt nächste Woche am 11. und am 13. April, also am Donnerstag und am Samstag in Karlsbad gegen Tschechien. Das sind die ersten beiden Vorbereitungsspiele. Dann geht's gegen die Slowakei in Kaufbeuren und Augsburg, Österreich und Frankreich jeweils. Zweimal sind die weiteren Gegner in der Vorbereitung bis 6. Mai. Da geht's gegen Frankreich in Weißwasser und dann geht's eben nach Tschechien zur Weltmeisterschaft.
Und was sie heute verkündet haben, auch krass, wie viele Tickets wohl schon verkauft wurden. Ne? Also teilweise Spiele schon ausverkauft. Das sind Weißwasser, glaube ich, schon ausverkauft. Und bei den anderen gibt's irgendwie nur noch ganz wenige Sitzplätze, echt nur noch so Restkarten. Also ich weiß nicht, ob es an der generellen Euphorie liegt, ob es daran liegt, dass die ja eher in kleinere Orte gegangen sind, jetzt mal Augsburg außen vor. Keine Ahnung, also anscheinend scheint diese Nationalmannschaft jetzt doch mal zu ziehen. Da gab es auch mal andere Zeiten, ne, wo erstens beim Deutschlandcup irgendwie 1.000 Leute in der Halle waren und wo auch bei diesen WM-Vorbereitungsspielen die Hallen nicht wirklich voll waren. Aber jetzt ist das komplett anders. Landshut war ja schon ganz gut, ne?
Ja, und du musst auch sagen, jetzt haben wir vorher auch über die Frauen gesprochen, auch da sagt der DEB immer wieder, ja, die Interviewanfragen, die gehen schon hoch. Also es wollen jetzt auch ja mehrere Medien dann auch mit Spielerinnen sprechen, naja, insgesamt. Also war ein gutes Jahr 2023 und jetzt eben schon, was 2024 passiert ist fürs deutsche Eishockey, würde ich sagen.
Auf jeden Fall, kann man sich nicht beschweren.
Dann schauen wir noch in die DEL. Ne? Also über die Halbfinals können wir nicht sprechen, weil die jetzt dann gleich anfangen, wo wir aufzeichnen, beziehungsweise wenn wir fertig sind, dann schauen wir natürlich DEL-Halbfinale. Aber ihr kriegt ja die 10 Minuten Eishockey am Montag wieder mit unseren Tops und Flops. Natürlich wird da auch die DEL-Thema sein. Ansonsten schaut auf Instagram, da gibt es so kurze Recaps eben zur DEL und jetzt auch zu den Frauen und dann auch zu den Männern. Also ihr seid da vollumfänglich versorgt. Aber es hat sich so ein bisschen was getan in den Kadern. Sollen wir vielleicht mal mit Mannheim anfangen, Bernd? Denn ja, die
Legendenadlerlass. Adlerlass? Köstlich. Wolf und Reul verlassen. Also jetzt gar nicht mehr ganz überraschend. Ich meine, dass der Kollege Metzger das doch schon mit Herrn Wolf geschrieben hat. Vor ein paar Wochen. Das war jetzt für mich nicht mehr ganz neu. Und Reul deutet sich ja auch an, aber trotzdem ist es natürlich schon, wenn zwei solch prägende Personen, die über Jahre da waren, die auch so, gerade auch bei anderen Teams, quasi für Mannheim stehen und die sehr viele Fans von sehr vielen Teams über Jahre genervt haben. Ich glaube, das ist, also Mannheim wird, glaube ich, das Gesicht schon verändern.
Ja, und wenn man so, also Social Media ist ja vielleicht jetzt nicht so der absolute Kompass, aber wie das verkündet wurde, gut, Wolf hat es halt vorher schon verkündet, wahrscheinlich auch nicht abgesprochen mit dem
Verein. Hast du Kommentare gelesen, wollte ich da mal so kurz fragen?
Ja, ich habe so ein paar Kommentare gelesen.
Auch von seinem Vater?
Ja, ja. Zum Beispiel. Ja,
absolut.
Also da ist man von Fanseite, jetzt natürlich nicht verallgemeinert, aber bei vielen Fans ist das nicht so gut angekommen, wie man sich verabschiedet hat von diesen beiden Spielern, die auch lange da waren.
Ja, es gibt ja jetzt noch eine Abschlussfeier, wo die verabschiedet werden, so richtig, ne? Also so ist ja nicht.
Ja, schauen wir mal. Also da auf jeden Fall ein Umbruch bei den Adler Mannheim. Das war aber auch irgendwie klar, dass das passieren muss.
Ja,
ja, und absolut. Passieren wird.
Ja, ohne zu sagen, dass es jetzt an den beiden lag, dass die in den letzten Jahren nicht Meister geworden sind. Das wäre natürlich auch Quatsch, ne? Aber ich finde auch, dass in Mannheim musste mal was passieren, ja.
Andere Teams noch interessante Personalentscheidungen aus deiner Sicht?
Strahlmeier verlängert in Wolfsburg. Hätte ich jetzt nicht zwingend erwartet, dass es jetzt so vorzeitig passiert, weil ich meine, der Vertrag lief ja noch oder vielleicht rede ich jetzt noch Müll, aber ich hatte so in Erinnerung nicht, dass der jetzt ausläuft im Sommer.
Übrigens, Strahlmeier nicht erwähnt, oder? Im Pressegespräch heute. War kein
Kandidat, nee. Gut, der Torhüter mag jetzt ja eh nicht, ne? Also da kannst du ja.
Nee, aber das wäre ja auch einer, wo man sagen könnte, zumindest in der ersten Phase hätte man den.
Ach, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Noch eine Sache. Das war interessant, was Harold Kreis über Niklas Treutle gesagt hat. Nämlich, dass er Treutle angerufen hat und hat ihm gesagt: Niklas, ich würde dich gern zur ersten Phase mitnehmen, aber du wirst kein Spiel machen. Nämlich Antschitschka und wer ist der andere? Tiefensee. Die beiden werden die Spiele kriegen. Bist du trotzdem bereit, dazuzukommen und die so ein bisschen zu coachen? Wäre jetzt ein bisschen viel, es gibt ja auch einen Torwarttrainer, aber so als Mentor, als dritter, älterer Torwart an der Seite steht und heute wird sofort zugesagt. Und das finde ich schon krass, weil wenn du überlegst, der hat ja dann de facto keine Chance aufs Turnier und könnte jetzt wahrscheinlich schon was anderes machen, aber geht jetzt irgendwie nochmal anderthalb Wochen mit denen aufs Eis, fährt mit nach Tschechien, zu wissen, kein Spiel zu machen. Finde ich schon krass.
Na, aber ist, finde ich, auch clever von Kreis, da zu erkennen, wer wäre eine für die Rolle. Ich hätte auch Jeneke zum Beispiel gesehen. Ich glaube, dass auch einer ist, der keinen Spaß macht, wenn er dann nicht mitfährt und gar nicht spielt. Jetzt ist Treutle so ein bisschen der Mentor für diese jüngeren Spieler. Aber natürlich, also ich meine, wir haben über personelle Situationen gesprochen. Persönliche Situation, so ist es, nicht personelle Situation, persönliche Situation. Treutle ist jetzt junger Familienvater, ne? Und dann dazu sagen, okay, das mache ich noch mit. Die nach der Saison, diese Woche oder die zwei Wochen, da bin ich noch mit dabei. Ja, auf jeden Fall spricht das für ihn. Ne?
Ja, wo wir ab in Nürnberg sind, die Ehe haben wechselt von Düsseldorf nach Nürnberg, dafür verlängert Herr Blank in Düsseldorf. Iserlohn finde ich nicht überraschend, aber ein gutes Signal für die Roosters, nämlich Michael Del Col bleibt. Der Topscorer der aktuellen Saison, der ja keinen guten Start hatte, aber dann wirklich am Ende auch einer der Verantwortlichen dafür war, warum Isaac noch drin geblieben ist und dass der bleibt, schon eine wichtige Sache für die.
Ja. Ich würde sagen, auf die Kader schauen wir auch mal vielleicht in den.
Einen haben wir noch. Ja. Hungerecker, Seneschin und Besson haben in Schwenningen verlängert. Finde ich auch nicht interessant.
Ja, also genau, und vor allem Hungerecker hat jetzt auch in den Playoffs nochmal gezeigt, dass er so ein super Spieler ist und hat dann auch ja sich jetzt geäußert, dass so in Richtung, ja, der Weg ist noch nicht zu Ende, sondern es ist erst der Anfang und ja, das ist auf jeden Fall, das war auch, finde ich, bei Schwenningen in der Saison gut, wie sie eben diese deutschen Spieler eingesetzt haben. Karatschun ist jetzt auch bei der Nationalmannschaft mit dabei. Ob er jetzt endgültig zur Weltmeisterschaft fährt, ist natürlich noch nicht klar, aber bei der Nationalmannschaft ist er jetzt mit dabei. Hungerecker auch einer, der in den Top 6 dann gespielt hat oder dann eben mal mit Neumann und Pfaffengut eine Rolle gespielt hat. Pfaffengut auch bei der Nationalmannschaft mit dabei. Also da sieht man schon auch, was Schwenningen für eine starke Saison gespielt hat.
Ja, absolut.
So viel zu den Nationalmannschaften und zur deutschen Eishockey-Liga. Dann wünschen wir an diesem Wochenende, vor allem am Freitag und am Sonntag, viel Spaß mit den Playoffs. In der DL2 könnten ja dann am späten Freitagabend schon die beiden Finalisten feststehen. Und Kassel wäre dann, wenn sie weiterkommen, nur noch 4 Siege vom Aufstieg entfernt und Augsburg nur noch 4 Kasseler Siege vom Abstieg. Und alles Weitere würde ich sagen, in den 10 Minuten Eishockey, die dann am Montag wahrscheinlich ein bisschen länger werden, für euch alle dann weiterhin. Und dann sprechen wir natürlich auch darüber, was die deutsche Nationalmannschaft der Frauen gemacht hat am Wochenende mit der Partie gegen Japan. Noch einmal morgen Samstag, 21 Uhr. Vielen Dank an Bernd Schwickerath.
Vielen Dank an Christoph Fetzer.
Vielen Dank an Harry Kreis und Christian Künast, dass sie mit dabei waren in dieser Show. Und vielen Dank
von euch
fürs Zuhören. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt, auch zu Weltmeisterschaften, ne? Frauen und Männer, startnext.com/WM2024. Da könnt ihr die ganze Chose unterstützen, supporten. Ein schönes Wochenende. Geht's raus. Schaut's Eishockey. Sehr schön.